Wir haben ja ganz viele sichtbare Dramen in unserem Leben. Manchmal alltägliche, unseren kleinen alltäglichen Dramen. Für den einen, je nachdem, vielleicht bist du jemand von denen, dessen alltägliches Drama darin besteht, dass du vor dem Spiegel stehst und guckst, deine Pickel und deine Mitesser auszudrücken. Jeden Tag probiere ich diesen kleinen Kampf zu gewinnen. Oder du guckst, dass dein Kind, das Aletegläschen leer ist. Oder du hast deinen kleinen täglichen Kampf mit den Nachbarn. Oder wenn du in einer Wohnung wohnst, ist das Treppenhaus auch ordentlich gekehrt. Oder auf der Arbeit hast du dein kleines Drama, weil das wieder mit der Software nicht funktioniert hat und das Internet ist nicht schnell genug. Und so haben wir unsere kleinen alltäglichen Kämpfe und unsere kleinen alltäglichen Dramen. Und was passiert? In der Zeit passiert Folgendes. Kleine Dinge werden groß und dahinter verschwinden die großen Dinge. Das ist unser Leben hier auf der Erde. Und wir haben viel von Adventszeit gehört und gesungen und vielleicht ist es eine kleine Möglichkeit. Ich weiß, Advent, Dezember. Dezember keine Chance, irgendwelche Gemeindetermine noch zu machen. Es ist so voll. Wir haben so viel zu tun. Aber jetzt sind wir im Gottesdienst und vielleicht ist da die Chance einfach auch da, dass man wirklich mal die großen Dinge in unserem Herzen auch wieder groß erscheinen lassen können. Denn während wir mit unseren kleinen Kämpfen beschäftigt sind, findet ein großes, unsichtbares Drama in der für uns nicht sichtbaren Welt statt. Ich möchte gern von diesem großen, unsichtbaren Drama ein bisschen erzählen. Es ist ein Drama in drei Akten. Ich beginne natürlich, wie ich es gelernt habe, mit dem ersten Akt. Das größte Unglück der Menschheitsgeschichte ist nicht der 11. September, ist nicht Hiroshima, ist auch nicht die Sintflut, sondern wir lesen den auf den allerersten Seiten der Bibel, dieser dramatische Fall des Menschen. Wenn wir uns nochmal überlegen, wofür der Mensch eigentlich geschaffen war, für das Höchste, für das Schönste. Was bedeutet es eigentlich, wenn Gott sagt, er schuf den Menschen nach seinem Bilde? Gott steht sich selbst Modell und kreiert nach seinem Abbild den Menschen, geschaffen zu einem herrlichen Miteinander in Nähe, in Liebe, in Entscheidungsfreiheit mit dem Auftrag zu herrschen. Herrschet, macht euch untertan, das habe ich euch alles zur Verfügung gestellt, ihr meine geliebten Ebenbilder. Ja, paradiesisch. Durchdrungen von der Liebe und der Gegenwart des Allerhöchsten. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Der Mensch fiel und er fiel tief. Und er fiel in ein Leben, in eine Welt, die in Feindes Land und in Feindes Hand ist. Wir kennen diese Verse aus dem 1. Mose 3, Vers 14. Ja. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, wir wissen, was davor passiert ist, der Fall, weil du, Schlange, das getan hast, du hast nämlich den Menschen verführt zu diesem Fall, seist du verflucht, du Schlange, verstoßen aus allem Vieh, aus allen Tieren auf dem Felde, auch auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang und ich will Feindschaft setzen. Es wird ein Leben sein, was in Feindschaft ist zwischen dir, du Schlange, und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Wir sind also in einer Realität, wo die Nachkommen der Frau in Feindschaft leben mit der Schlange. Und der soll dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird ein brutaler, ein schonungsloser Kampf angekündigt, ich sag mal, zwischen der Schlangenbrut und dem Nachkommen der Frau. Wir haben uns in den Machtbereich der Schlange begeben, wir haben der Schlange Macht gegeben über uns. Und da sind wir jetzt. Wir leben in einer Realität im Machtbereich der Schlange. Der Verführer, die Schlange, wurde zu unserem Feind. Und dieser Feind ist der Fürst der Welt, in der wir leben. Ein dramatischer, ein ganz tiefer Fall des Menschen. Und wir wissen, wie auch die Reaktion war Gottes, da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war, und er trieb den Menschen hinaus. Und da sind wir jetzt. Hinausgetriebene. Wir sind hinausgetrieben. Aus dem Machtbereich Gottes hinaus, hineingetrieben in den Machtbereich der Schlange. Und er ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubin mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zu dem Baum des Lebens. Das heißt, schon hier, im allerersten Akt des Unheils, wird mit harten Bandagen gekämpft. Hier wird nicht wie beim Schachspiel erstmal das Bäuerchen vorgestellt. Hier werden gleich die großen Figuren in den Kampf gezogen. Hier wird gekämpft um die Heiligkeit des Heiligen. Mit den härtesten Bandagen, mit dem flammenden und blitzenden Schwert wird hier das Heilige des Allerheiligsten verteidigt. Wir sind derweil Vertriebene. Wir leben im Feindesland. Rückkehr unmöglich, jenseits von Eden. Gleichzeitig voller Sehnsucht nach Eden. Voller Sehnsucht nach Eden. Tief in uns, irgendwo, wohnt diese Sehnsucht. Und was machen wir? Wir müssen leider mit Plagiaten Vorlieb nehmen. Weil wir das Original nicht mehr bekommen, müssen wir in diesem Leben auf dieser Welt mit Plagiaten Vorlieb nehmen. Ein Leben, das sich teilweise selbst karikiert im täglichen Kampf gegen Pickel und Mitesser, gegen schnellere Downloads oder was auch immer. In eine Hoffnung auf ein kleines Stückchen Paradies auf Erden, was wir eben doch nicht erreichen werden. Es ist dramatisch. Es ist unheilvoll, die Realität, in der wir jetzt sind. Was hier in diesem ersten Akt des Menschheitsdrama passiert ist. Und darin leben wir leidend, seufzend, manchmal ängstlich und oft blind geworden für die Ursache. Blind geworden auch durch unsere Alltagskämpfe, weil wir dem Feind auf den Leim gegangen sind. Und wir merken, dass uns die Hände gebunden sind, dass wir dem so gut wie nichts entgegenzusetzen haben. Ende erster Akt, Vorhang schließt sich, kleiner Blick in die unsichtbare Welt. Was passiert derweil in der unsichtbaren Welt? Dort wird weitergearbeitet an der Verheißung, die wir hier schon in diesem ersten Akt gehört haben. Hier war nämlich schon eine Verheißung drin. Der Nachkomme der Frau wird dem Nachkommen des Feindes, sprich der Schlange, den Kopf zertreten. In all dem Elend haben wir schon die Verheißung. Und Gott arbeitet und in der unsichtbaren Welt ist was los. Wo bleibt denn dieser Sieg? Und wir hier in dieser sichtbaren Welt, wir sehen es nicht. Und jetzt mache ich was, was man normalerweise im Theater nicht darf, aber ich darf das, weil ich nämlich das Ding in der Hand habe. Ich spule jetzt heimlich vor auf den dritten Akt. Wir werfen jetzt mal, bevor wir auf den zweiten Akt gucken, einen Blick auf diesen dritten Akt. Dieser dritte Akt wird uns im Buch der Offenbarung geschrieben. Achtung, festhalten, es wird einiges an Bibelversen geben. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 12, wie diese Verheißung aus den ersten Seiten der Bibel in Erfüllung geht, wie der Schlange der Kopf zertreten wird. Das letzte Akt des Weltendramas. Was wir hier lesen, wir müssen das ein bisschen verstehen. Bitte nicht lesen als ein interessantes Spektakel. Aha, interessant, was da passiert. Sondern, mir ist jetzt ganz persönlich, was wir hier lesen werden, ist ein Kampf um dich. Hier wird um dich gekämpft. Was wir hier lesen, ist ein erbitterter, bis aufs Blut von ganzem Herzen gekämpfter Kampf um die Herrschaft über dich. Es gibt zwei Weltenkräfte und beide hätten liebend gerne die Herrschaft über dich und mich, über deine Nachbarn, über deine Verwandten, über deine Kollegen. Es geht um die Rettung der Menschheit. Sie beginnt mit einem Zeichen. Gott, von Gottes Seite her kommt ein Zeichen. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, nämlich eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Du kannst jetzt überlegen, ist es Eva, ist es Maria, ist es Israel? Es ist völlig wurscht, denn letztendlich waren sie alle an einem Geburtsprozess beteiligt. Sie war schwanger und sie schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Das Kind, was geboren wird, ist das eine Zeichen, was erscheint in diesem großen Kampf. Hier werden zwei große gegeneinander vorgestellt. Das ist das Zeichen, das Gott setzt. Eine Frau wird einen Sohn gebären. Und dann sehen wir gleich auch noch das zweite Zeichen auf der anderen Seite. Es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, er hatte 7 Häupter, 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg, warf sie auf die Erde und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Ein altes Bild aus dem Propheten Daniel, 7 und 10, der Drache, ein Bild für den Teufel selbst, der in Vollendung seiner Gottesimitation hier aufsteht und sich zum Kampf rüstet. Und sein Kampf gilt nicht der Frau, sondern er weiß genau, wo der eigentliche Gegner ist, das Kind. Die beiden stehen sich einem erbitterten Kampf gegenüber. Die Frau und der Sohn wird noch ein bisschen näher beleuchtet ab Vers 5. Und sie gebar einen Sohn, wie wird er hier beschrieben, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Der Sohn, der die Völker weiden soll mit eisernem Stabe, ein altes Bild aus einem alten Psalm, aus dem zweiten Psalm. Da kommt jemand, der ist gleichzeitig der Hirte über alle Völker und auch der Richter. Und er hat seinen eigentlichen Platz zur Rechten Gottes. Und dann kann man irgendwann mal heimlich vorblättern in der Bibel, kommst du irgendwann im Hebräerbrief raus und im Hebräerbrief wird dir berichtet, dieser Mensch, der im Psalm 2 vorgestellt wird, ist Jesus Christus. Das ist ganz, ganz klar. Was passiert mit der Frau? Wir haben mittlerweile, haben wir die beiden Zeichen nun vorgestellt werden. Jetzt kommt erstmal eine Flucht. Die Frau, die wird jetzt erstmal aus dem Spiel genommen. Sie ist nicht die eigentliche Kampfgegnerin. Die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Jahre. Und was jetzt kommt, ist das große Weltendrama, typisch Bibel, in einem Halbsatz relativ nüchtern hingeschrieben. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Das klingt so nüchtern. Das klingt sowas für eine nette Bibelstunde. In Wirklichkeit ist hier Aufruhr in der unsichtbaren Welt. Michael und seine Engel, Drachen und seine Engel, da wird alles in die Schlacht reingeworfen, weil es um alles oder nichts geht. Es geht um den eigentlichen Sieg und es geht um deine und um meine Seele. Und alle geben Vollgas und alle geben alles, was sie nur geben können. Und sie, nämlich der Drache und seine Engel, siegten nicht. Hier wird klar, wer gesiegt hat. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, von dem hier geredet wurde, das ist nämlich die alte Schlange, die wir kennen aus dem ersten Akt im Paradies. Wie heißt sie? Wir nennen es beim Namen Teufel und Satan. Sieg über den Teufel. Was hat er gemacht? Er hat die ganze Welt verführt. Der Mensch ist im Machtbereich der Verführung des Satans. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, jetzt endlich, wir haben es geschafft, die entscheidende Schlacht im dritten Akt. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Das ist der Sohn, der schon im ersten Akt angekündigt wird, der Nachkomme der Frau. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Der Verkläger unserer Brüder, das ist der Drache. Der Drache, der Teufel, steht Tag und Nacht vor Gott und verklagt dich und sagt, guck mal, der Hubert, guck mal, was der ausgefressen hat, Gott. Er ist voller Sünde, ich kann ihn anklagen. Und Gott sagt, ja. Und somit hat der Satan Anrecht auf dich. Das ist sein Machtbereich. Das wird ganz, ganz unschön auch im Hebräerbrief ein bisschen näher geschildert. Tag und Nacht werden die Brüder verklagt vor dem Herrn, unserem Gott. Aber der Sieg kam durch die Macht seines Christus. Ja, wie kam denn der Sieg? War Michael stärker? War er eine Überzahl? Hat er eine tollere Strategie gehabt? Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Das ist die entscheidende Waffe. Durch des Lammes Blut wurde der Drache vernichtet. Weil Jesus sein Blut vergossen hat. Das entscheidende Menschheitsdrama wird ausgefochten und wir sehen nur vielleicht eine Szene der Kreuzigung und sagen, der arme Herr Jesus hat sein Leben gelassen. Es ist dramatisch, was hier passiert. Es ist weltenentscheidend. Und was passiert? Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Am Ende herrscht eine riesengroße Freude bei all denen, denen es hier gelungen ist, dabei zu sein. Kurze Zusammenfassung. Zeichen 1. Gott gibt ein Zeichen, nämlich eine Frau wird schwanger und einen Sohn gebären. Dagegen wird das zweite Zeichen aufgestellt, der Drache, die Schlange, Satan. Es passiert nichts. Es passiert. Die Frau wird aus dem Spiel genommen, ein entscheidender Kampf aller Mächte des Himmels, großer Aufruhr, und der Himmel hat gesiegt. Und hier geht es um dich und um dein Schicksal. Um dein Schicksal. Und letztendlich gewinnt das Blut des Lammes, weil es dem Teufel das Anrecht nimmt, dich zu verklagen. Und Gott guckt keine Chance mehr zu klagen, das Blut ist geflossen, es ist bezahlt. Du bist aus den Augen rein. Manchmal überraschen wir uns, wenn die Bibel sagt, du bist doch neu geboren, wer neu geboren ist, lebt ohne Sünde. Aus den Augen Gottes bist du rein. Das ist dramatisches Ende von dem, was seinen furchtbaren Anfang nahm, im tiefen Fall des Menschen, vertrieben aus dem Paradies, getriebener, unruhiger, gehetzt, geplagt von Verwirrung und Verführung und Schuld, geleimt und karikiert, so laufen wir rum in unseren kleinen alltäglichen Kämpfen, manipuliert und gefangen auf der erfolglosen Suche nach dem Paradies. Hier wird das in einem unsichtbaren Drama für uns zu Ende gefochten. Und jetzt werfen wir mal einen kurzen Blick auf den zweiten Akt. Der zweite Akt wird im Buch Jesaja angekündigt, im Alten Testament. Gott ist müde geworden, ob seiner Könige und seines Volkes. Sie haben ihn ermüdet, wahrscheinlich auch mit ihren kleinen alltäglichen Kämpfen. Und Gott hat gesagt, ihr macht mich so müde. Ich möchte euch ein Zeichen geben. Jesaja 7. Müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Zweiter Akt. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Das ist, wenn wir Advent feiern, ist das der zweite Akt eines großen Menschheitsdrama. Von dem Menschen ist nichts zu erwarten, deswegen wird Gott selbst initiativ. Er gibt ein Zeichen. Er setzt seinen Sohn selbst auf dieses Spielfeld mit der Waffe, das Blut des Lammes. Und wie geschieht das im zweiten Akt? Gott wird Mensch, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und der heißt Immanuel. Wir haben es vorhin auch gesungen. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Er bläst hier schon das Horn zum Zeichen für den Sieg. Ich habe es euch doch verheißen, schon im ersten Akt. Ich habe es euch doch gesagt, dass der Nachkomme der Frau den Sieg bringen wird, dass er der Schlange den Kopf zertreten wird. Und hier wird dieser Sieg eingefädelt, Gott mit uns. Und dann freuen wir uns über die Menschwerdung Gottes. Gott kommt in Christus dem Sünder nahe. Und dann können wir lesen, wie er dem Teufel diese entscheidende Niederlage beibrachte durch das Blut des Lammes. Das letzte Abendmahl verkündet den Sieg über den Teufel. Das ist am Kreuz von Golgatha geschehen. Wow. Und dieses Immanuel, das heißt nicht nur, er kommt uns und hilft uns, sondern Immanuel ist das Ende vom dritten Akt, wenn der Vorhang auf dieser Erde sich endgültig schließt. Und das lesen wir am Ende der Offenbarung, was Immanuel wirklich heißt. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, guck mal, die Hütte Gottes bei den Menschen, das bedeutet, er, Gott, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen. Immanuel, Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und wisst ihr, was das bedeutet, Immanuel? Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und das Leid wird nicht mehr sein. Und das Geschrei wird nicht mehr sein. Und den Schmerz, den du jeden Tag wieder rumträgst, wird nicht mehr sein. Denn das erste, dieser erste Akt, das Unheil ist vergangen. Das ist der zweite Akt. Gott ist mit uns und er fädelt es ein, schon in den Worten von Jesaja. Gott kommt hierher und er kämpft am Kreuz seine große Siegeswaffe, das Blut des Lammes. Das Leben, das vergossene Leben, das gegebene Leben des Unschuldigen. Es ist das größte und das schonungsloseste Drama der Weltgeschichte. Und der Siegespreis, die Trophäe, die nachher auf dem Schrank, im Trophäenschrank des Siegers stehst, das bist du. Das bist du. Hier wird um dich gekämpft. Friederike, du hast vorhin was von einer adventlichen Zeit erzählt, von einer besinnlichen Zeit, die doch so voll ist, voll Termine. Wir wünschen uns immer eine besinnliche Adventszeit und im Kopf haben wir einen Dezember, bei dem wir wissen, er ist alles andere als besinnlich. Und wir sind froh um jeden Termin, den wir nicht machen müssen, aber nicht, weil wir so besinnlich sein wollen, sondern weil wir schon so viele andere Termine haben. Die Adventszeit ist die unbesinnlichste Zeit im ganzen Jahr. Und wir wünschen sie uns dennoch immer wieder. Und ich wünsche sie euch auch von Herzen. Und ich möchte mal gerne werben. Das ist übrigens auch so ein, da karikieren wir uns selbst auch. Wir suchen ein Stückchen Paradies und machen eine Geschäftigkeit in Adventszeit und nehmen uns manchmal das. Nämlich, ich mache jetzt Werbung für ZDF. Wir nehmen uns manchmal die Zeit, die wir brauchen, um diese unsichtbare Realität an unser Herz wieder ranzulassen. Das war biblische Wahrheit. Und wir nehmen uns manchmal die Zeit nicht, damit Gott mit seinem Heiligen Geist und mit dieser Wahrheit unser Herz wieder erobern darf. Ich wünsche euch Zeit und ich wünsche euch auch Dankbarkeit. Das macht mich zutiefst dankbar, weil ich nämlich merke, wie ich meinen Gott ermüde und wie ich meinen Gott mitgekreuzigt habe. Und es macht mich dankbar, wenn ich einfach mal mein Auge auf dem ruhen lassen darf, was Gott hier für mich tut. Das ist schön, wieder mal so richtig von Herzen dankbar zu werden. Wir singen oft von Dankbarkeit. Aber wenn wir wieder mal so in Gott ruhen, dann kommt diese Dankbarkeit von Herzen. Oh mein Gott, danke. Was hast du da für mich erkämpft und erlitten und erstritten? Wie hast du die Himmel alle Kräfte in Aufruhr gebracht, weil du mich haben wolltest? Oh Herr, da kommt ein Dank wieder mal so ein bisschen mehr wirklich aus meinem Herzen heraus. Und Freude. Das Ding endet in Freude. Offenbarung 12 endet in einem Freudenausruf. Da freuen sich die Himmel, da freuen sich die Menschen, die überwunden haben. Freut euch, ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Das ist ein Freudenfest. Und jetzt ist eine Zeit der Vorfreude. Oh mein Gott, ich freue mich. Ich freue mich. Wie sagt es im Römerbrief, es soll doch nicht verlästert werden, was ihr jetzt schon Gutes habt, nämlich Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Oh ja, oh ja, dafür brauchen wir Zeit, Dankbarkeit und Herr, ich fange auf einmal wieder richtig mich an zu freuen über das, was du mir jetzt schon geschenkt hast und auf das, wie dieses Immanuel nachher wirklich da sein wird, wenn ich wirklich da bin und wenn du persönlich kommst und meine Tränen abwischt und mein Leid wegmachst und mein Schmerz. In den Evangelien lesen wir, dass Gott selbst sich schürzen wird. Der Hausherr selbst wird sich schürzen und wir werden uns an den Tisch setzen und er wird uns bedienen. Meine Güte, was wird es sein? Was ist Immanuel eigentlich? Ich wünsche euch, ich weiß nicht, vielleicht schafft ihr es im Saarland, wir in Rheinland-Pfalz, wir scheitern regelmäßig dran, aber ich wünsche euch wirklich diese Momente der Besinnlichkeit, diese Zeit einer Dankbarkeit und einer Freude über das, was ist und auf das, was kommt. Immanuel. Amen.